Wenn du dir den Markt anschaust, dann hat sich der Marktpreis in den letzten Jahren da extrem verändert. Wo du vor 7, 8 Jahren, als ich losgelegt habe, ich habe für meine erste Order damals 10 Euro an Order-Kommission bezahlt. Hat mich extrem frustriert. Ich habe damals quasi eine halbe Stunde für gearbeitet und ich fand das extrem unverhältnismäßig. Und das ist natürlich für viele, viele Menschen sehr unzugänglich, wenn du 10 Euro Kommission bezahlen musst, um eine Order zu platzieren. Das Medianeinkommen in Deutschland ist rund um 40.000 Euro. So, stell dir mal vor, quasi für jede Order machst du einmal im Monat einen Sparplan und dann fließt so viel Geld weg. Das ist bei den Sparplänen nicht ganz so schlimm, aber da wird auch noch was einem abgezwackt. Und da geht's los. Und da zu sagen, naja, okay, wenn wir das jetzt mal neu und effizient und schlank aufbauen, dann kannst du da vielleicht den Preis von 10 auf 1 Euro senken, wie es ein Trade Republic gemacht hat. So, und das haben die jetzt gebaut und das ist super, aber damit ist ja nicht der ganze Markt abgedeckt. Jetzt gibt es ja noch alle anderen, die sich da auch hinbewegen müssen und denen wollen wir helfen.
Hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Christoph Bursek. Max Linden ist 23 und hat schon über 15 Millionen Euro Kapital eingesammelt für sein Fintech-Unternehmen Lemon Markets. Das allein klingt schon beeindruckend, aber Max hat mir in unserem Gespräch noch viele weitere Momente kreiert, die mir gezeigt haben, wie reflektiert und vernetzt er denken kann und wie offen und ehrlich seine Antworten auch auf kritische Fragen sind. Wahrscheinlich ist Max ein hervorstechendes Beispiel einer ganz neuen Generation von Finanzunternehmensgründern und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man den Namen Lemon Markets und Max Linden eher häufiger als seltener hört. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Ich glaube, es sind sehr spannende Erkenntnisse dabei. Aus dem Startup Lemon Markets jetzt bei mir. Herzlich willkommen. Hallo Max Linden, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung nach Hamburg.
Wir haben uns kurz unterhalten, aber in dieser kurzen Zeit sind wahnsinnig viele Worte geflossen. Du hast ein relativ hohes, eine hohe Datendichte, wenn du kommunizierst, oder?
Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich werde mich versuchen, jetzt zurückzuhalten, weil ich das Feedback bekommen habe nach den letzten Podcast-Aufnahmen, dass ich ein bisschen langsamer sprechen muss und auch ein bisschen weniger sage und dann noch besser und klarer meine Botschaften auch durch Schweigen mal zur Geltung kommen lasse. Von daher werde ich mich da heute dran probieren.
Bitte das Schweigen heute nicht in diesem Podcast ausprobieren, aber wir können ja erstmal anfangen und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, falls jemand zu schnell oder ne, falls die Ohren nicht schnell genug sind, kann man ja auch mal auf 0,75 oder sowas schalten. Insofern alles okay. Lemon Markets ist dein Startup. Das ist sicherlich ein E-Commerce für Zitrusfrüchte, oder?
Ja, der Name lässt vermuten. Ja. Wir sind da ganz nah dran. Wir stellen quasi nebenher Limoncello ist auch noch ein weiteres Standbein. Spaß beiseite. Was machen wir wirklich? Der Markt ist ein Wertpapierinstitut, was quasi White-Label-Plattform entwickelt hat, mit der unsere Partner, also andere Unternehmen, ihren Kunden das Investieren in Aktien, ETFs, Fonds ermöglichen können. Das heißt, wir sind quasi in dem ganzen Investment-Kapitalmarkt-Kosmos zu Hause, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir hier in Deutschland und auch in Europa mehr Menschen brauchen, die investieren, damit sie privat vorsorgen können fürs Alter und es da einfach noch nicht genug Zugang zu gibt. Und wir wünschen uns, dass in Zukunft bei jeder wichtigen finanziellen Entscheidung Investment eine der Optionen ist. Und dafür wollen wir Unternehmen die Infrastruktur an die Hand geben, damit das schnell zu integrieren, einfach umzusetzen und ein attraktiver Business Case für sie wird.
Falls die Leute dich jetzt nur hören, aber dich noch nie gesehen haben, in einer Gruppe von 10 Personen, beschreib dich mal, wie würde man dich erkennen?
Coole Frage. Ich glaube, ein Markenzeichen von mir sind sicherlich meine roten Haare, auch wenn die jetzt kurz zusammengestutzt sind hier gerade. Und meine Sommersprossen sind sicherlich die Dinge, die man optisch wahrnimmt. Und alle Menschen, die mich die letzten 4, 5 Jahre gesehen haben, haben mich meistens, vor allem unter der Woche, immer mit Lemon Markets Merch gesehen. Mhm. Ich nenne das meine Uniform. Hat aber den praktischen Vorteil, dass ich mir morgens nicht keine Gedanken machen muss, was ich so heute anziehen soll.
Okay, was du ein bisschen unterschlagen hast, du bist wie alt?
Ich bin 23.
Du bist 23, du hast Lemon Markets mit 19 gegründet?
Genau.
Ich glaube, hast du alleine gegründet?
Wir waren zu zweit damals und hatten schnell ein kleines Team, mit dem wir dann angefangen haben, daran zu arbeiten.
Okay, und jetzt hast du eine richtige Handelslizenz von der BaFin bekommen und darfst Aktien handeln?
Also erstmal ist das natürlich nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen, sondern mittlerweile sind wir ein super quasi erfahrenes und diverses Team von 45 Leuten. Mhm. Quasi dahingehend ist es so strukturiert, dass wir Tochtergesellschaft haben, die Lemon Markets Brokerage GmbH, und da haben wir zwei fantastische Geschäftsleiter, den Markus und den Dirk, die beide quasi diese Entity leiten und dort haben wir die Lizenzen von der BaFin erhalten. Wenn du möchtest, können wir da auch gerne noch tiefer einsteigen. Das ist ein Kosmos für sich, wie ich die letzten Jahre lernen durfte. Auch deswegen war es so wichtig, dass wir erfahrene Leader mit an Bord holen. die uns dabei unterstützen. Und das sind Markus und Dirk. Und das macht einfach fantastisch viel Spaß, von denen auch lernen zu dürfen, weil sie mit ihrer Erfahrung, die sie von Häusern wie NADAP, N26 in Markus Fall oder von der BNP Paribas in Dirks Fall einfach mitbringen. Und ich habe schon immer Spaß daran gehabt, mit richtig, richtig guten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Und sie gehören dazu, aber sind nur zwei von vielen Menschen, die wir bei uns in der Truppe haben, die einfach schon viel gesehen haben und damit uns bei anpacken.
Wer braucht euer Tool?
Das ist die wichtigste Frage, die wir uns von Tag 1 gestellt haben. Und da haben wir eine sehr klare Antwort drauf. Es sind auf der einen Seite alle, die sich im quasi Investmentbereich tummeln, seien es quasi neue Marktteilnehmer, Fintechs, genauso aber auch Broker, Vermögensverwalter, Asset Manager, Banken, sowohl quasi auf der Challenger-Seite als auch auf der etablierten, im Retail wie auch im Unternehmenskundengeschäft. Dann gibt's noch, das sind so die beiden Hauptsegmente quasi.
Können die das bisher gar nicht machen, weil es euch noch nicht gab? Oder benutzen die inzwischen oder momentan andere Lösungen und du sagst, eigentlich machen wir das doppelt so gut zum halben Preis?
Es gibt ganz verschiedene Ausprägungen. Es gibt ein paar quasi Unternehmen, die mit einer größeren Historie, Legacy, quasi das anbieten im Markt heute. Es gibt teilweise welche, die es selber entwickelt haben. Es gibt auch viele, die es einfach leider noch nicht anbieten.
Also so eine Bankenlizenz ist, glaube ich, schon ein echtes Asset, oder?
100%.
Wie viele gibt es in Deutschland? Eher 50 oder eher 1000?
Ja, wir in Deutschland haben ja schon eine interessante Bankenlandschaft, einzigartig in Europa, vor allem durch die Sparkassen und Volksbanken, die es ja quasi noch zuhaufe gibt und dadurch quasi jeder auch mit einem eigenen Lizenz-Setup ausgestattet ist. Aber wenn du dir jetzt Unternehmen anguckst wie uns, dann...
Ah, das heißt sozusagen, 25 Sparkassen haben 25 Lizenzen?
Ja, also eher 2500 Sparkassen haben 2500 Lizenzen.
Ja.
Konsolidieren sich ja jetzt auch fleißig zusammen, weil das irgendwie alles nicht mehr so funktioniert wie damals.
Ja.
Und die natürlich auch quasi immer, ohne dass ich das jetzt unterstellen mag, aber immer mehr quasi dann auch über Effizienzen, Synergien nachdenken, vor allem auch auf der IT-Ebene. Die Sparkassen haben da ja alle quasi die gleiche IT-Plattform hintergeschaltet. Um zu deiner Frage zurückzukommen, in unserem Markt jetzt quasi an so B2B-Dienstleistern für das Thema Wertpapier investieren, gibt es vielleicht 5 oder 10 in Deutschland und nicht viel mehr in Europa. Wenn du dir quasi das anschaust im Sinne von Investmentangeboten, ja, dann wirst du da vielleicht bei vielen Banken fündig werden und Brokern und Vermögensverwaltern. Aber es ist dann am Ende doch ein recht spitzer Markt, summa summarum.
Du möchtest, dass die Leute dir im Grunde ja auch Geld anvertrauen, damit du mit dem Geld zum Beispiel Wertpapiere kaufen kannst, Wertpapierbruchstücke kaufen kannst. Da ist den Leuten wahrscheinlich auch wichtig, dass sie wissen, wo das Geld liegt.
Ja, also ganz, ganz klar. Vielleicht nochmal, um das zu betonen, da bin ich vielleicht ein bisschen pedantisch. Wir sind Infrastrukturdienstleister. Das heißt, wir haben keine Meinung. Wenn ich wüsste, was das beste Asset ist, was es zu kaufen gilt, dann hätten wir wahrscheinlich einen Hedgefonds aufgemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich der festen Überzeugung bin, dass in den Kapitalmarkt zu investieren gut ist und dass mittlerweile eine ganze Reihe an guten Produkten
gibt. Warum ist das gut?
Warum das gut ist? Weil die private oder die Altersvorsorge, so wie sie heute strukturiert ist, meiner Meinung nach nicht funktionieren wird. Der Generationenvertrag sagt ja, die arbeitende Teil der Bevölkerung quasi Umlagen finanziert die Rente derer, die nicht mehr arbeiten, was natürlich ein fantastisches Konstrukt ist, wenn du aus mit der Perspektive 50er Jahre drauf schaust, wo du viele junge Menschen hattest, wenige ältere Menschen. Fantastische Idee. Und auch, glaube ich, in einem Sozialstaat wie unserem, der wir immer noch sind, eine große Errungenschaft. So, wenn du jetzt aber in eine Situation kommst, wo die Kurve sich umkehrt, wo es weniger Menschen in der arbeitenden Bevölkerung gibt, als in der, die nicht arbeiten, hast du ein Problem. Das sehen wir heute schon in unserem Staatshaushalt. Ungefähr 25% aller Steuereinnahmen, das ist eine gigantische Summe, werden heute schon da rein investiert. Und die Lücke wird ja nur größer. Das quasi ist ein strukturelles Problem hier in Deutschland. Und dementsprechend, glaube ich, wachen immer mehr und mehr Menschen oder entdecken für sich, okay, wenn das so nicht mehr funktioniert und ich mich darauf vielleicht nicht mehr zu 100% verlassen kann, heißt ja nicht, dass da gar nichts kommt, aber heißt vielleicht nicht mehr, dass da alles kommt, dann muss ich anfangen, privat was zu tun. Und wenn man sich da die Möglichkeiten anschaut, die man hat, eine Immobilie, also mal als 30-jähriger Young Professional, macht man auch nicht mehr eben so aus dem Stegreif. Gibt es viele Asset-Klassen, die auch einfach nicht zugänglich sind, quasi sei es Private Equity, andere Themen, die vielleicht auch nicht so naheliegend sind. Aber der Kapitalmarkt, also da können Jeff Bezos, du und ich in die gleiche gut gemanagte Firma investieren, die auch einen fundamentalen Wert darunter hat, an dem wir partizipieren können. Und dann gibt es ja nochmal das smartere Konstrukt zu sagen, naja, okay, wenn ich mich jetzt nicht entscheiden kann, ob irgendwie Amazon oder Apple die nächsten Jahre einen guten Lauf haben wird, dann kann ich ja sagen, na gut, dann wette ich halt auf die Weltwirtschaft. Das scheint mir ein ziemlicher No-Brainer zu sein, zu sagen, okay, wenn ich an quasi eine positive Weiterentwicklung der Menschheit glaube und daran, dass quasi Unternehmen ihren Bestandteil dazu beitragen werden, dann breit diversifiziert in die Welt zu investieren, das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Heutzutage und momentan ist natürlich auch vor allem das Thema Zinsen spannend. Das ist dann weniger ein quasi Aktieninvestmentprodukt, sondern dann geht es eher darum, okay, wie kann ich in den Geldmarkt investieren? Das sind zwei ganz spannende Propositionen und mit denen kannst du dann wiederum langfristig eine Rendite generieren auf das Kapital, was du anlegst. Und das ist dann wieder der Punkt, und da kommen wir zu dem Eingang zurück, wenn man das über einen langen Zeitraum macht, das muss gar nicht viel sein, es können auch 25 Euro im Monat sein, die man da reinschiebt, dann wird das eine große Summe. Wenn man das über 40 Jahre macht und das dann quasi mit 8% Rendite sich jedes Jahr entwickelt, was so der quasi ungefähre Betrag ist, wenn man sie die letzten Jahre zurückguckt, und dann noch mit einberechnet, dass, naja, die 8%, die ich heute mache, auf die mache ich ja auch wieder eine 8% im Jahr davor, dieser Zinseszinseffekt, wenn das alles zusammenkommt, dann ist das ein ziemlich magisches Konstrukt. Da habe ich bisher noch niemanden getroffen, für den das schädlich ist.
Du hattest gesagt, dir ist wichtig, dass man versteht, dass ihr keine Berater, Verkäufer, sonst was seid, sondern dass ihr Infrastruktur zur Verfügung stellt. Du hast jetzt erzählt, warum das wichtig ist. Ich glaube, ihr habt kürzlich bekannt gegeben, in welchen Banken die Einlagen gesichert werden.
Also auch da nochmal ganz klar, auch für uns kann ich alles selber machen, vor allem nicht von Tag 1. Und das heißt, ich bin extrem dankbar, dass wir eine Reihe von starken Partnern an der Seite haben. Das heißt, wenn wir uns heute um das Thema Zahlungsverkehr auseinandersetzen, dann ist da quasi die Deutsche Bank der Partner im Hintergrund, quasi die Depotstelle, bei der wir selber quasi wiederum verwahren, ist die BNP Paribas, auch ein großer Name. Aber am Ende, und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu betonen, wo finden wir dann statt? Wir kümmern uns darum, dass diese ja sehr institutionellen Kapazitäten, die sie uns zur Verfügung stellen, runtergebrochen werden auf die Tatsache, dass wir ein Depot für eine Einzelperson oder für eine Firma führen können. Und das heißt quasi diese Losgrößentransformation, könnte man schon fast sagen, die übernehmen wir. Das heißt, wenn du jetzt quasi bei unserem ersten Partner Beatwest Kunde wirst, dann öffnest du bei der Lemon Markets Brokerage GmbH ein Depot. Und das führen wir für dich. Und wir kümmern uns darum, dass da quasi sauber drauf reported wird, dass du eine Kostenvorab quasi Information erhältst, dass wenn du ein Wertpapier kaufst, dass wir das entsprechend einbuchen. Und das ist quasi der Teil, den wir gebaut haben, in dem ja ganz viel IP steckt, weil das einfach nichts ist, was du irgendwie out of the box bekommen kannst. Und wir wiederum quasi, um unser institutionelles Business zu machen, an den Märkten zu agieren, quasi arbeiten dann mit unseren Partnern. Beispielsweise, wir sind ja der Broker in der Umgangssprache. Das heißt, wir müssen ja irgendwo deine Order hinschicken. Mhm. Und da hast du zum Beispiel unser Handelsblatt, die Tradegate Exchange in Berlin. Und warum haben wir uns für die entschieden? Ja, weil die der größte Retail-Platz in Deutschland sind und dementsprechend vor allem während der quasi Xetra-Öffnungszeiten die besten Spreads garantieren. Und so haben wir eine sehr bewusste Strategie gewählt zwischen, was bauen wir selber, weil das wirklich Kern unserer Wertschöpfung ist und Kern dessen, was wir anbieten. Mhm. Das ist natürlich alles rund um das Thema Wertpapier, das Depot führen, die doppelte Buchführung dafür, wo quasi arbeiten wir mit starken Partnern zusammen, die uns auf diesen Themen unterstützen.
Ich mag es auf jeden Fall, dass du selbst dir Fragen stellst und dann auch die Antworten gibst. Insofern sehr angenehm als Podcast-Host sozusagen. Kann man einfach Start drücken und dann spülst du alle relevanten Infos ab. Wenn ich jetzt mit ChatGPT Python-Skripte schreibe, die sagen, irgendwie, ich will Aktien kaufen und das dann mit einer API bei dir, dann bin ich nicht dein Kunde. Ne? Du willst eigentlich eher so einen Fußballclub, der irgendwie 250.000 App-Kunden hat und sagt, anstatt Pfand kannst du jetzt auch bruchstückhaft Apple-Aktien kaufen, oder?
Ich glaube, da, also ist spannende Perspektive. Und ich weiß nicht, ob sich die Welt mal in die Richtung bewegen wird. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir erstmal uns mit all denen beschäftigen müssen, die heute schon das Thema quasi covern oder wo es einfach naheliegend ist, weil du heute schon quasi das Vertrauen und die Beziehung hast, dich auch mit Geldthemen auseinanderzusetzen. Das sind quasi neue, oder das sind quasi Broker und Vermögensverwalter, genauso wie Banken. Da findet heute das Thema schon statt. Und da geht es aber auch darum, dass das ein kompetitives Angebot sein muss. Mhm. Ich glaube, da, wenn du dir den Markt anschaust, dann hat sich der Marktpreis in den letzten Jahren da extrem verändert. Wo du vor 7, 8 Jahren, als ich losgelegt habe, ich habe für meine erste Order damals 10 Euro an Order-Kommission bezahlt, hat mich extrem frustriert. Habe ich aber damals quasi eine halbe Stunde für gearbeitet. Und ich fand das extrem unverhältnismäßig. Und das ist natürlich für viele, viele Menschen sehr unzugänglich, wenn du 10 Euro Kommission bezahlen musst, um eine Order zu platzieren. Mhm. Ich glaube, das Medianeinkommen in Deutschland ist rund um 40.000 Euro. Mhm. So, stell dir mal vor, quasi für jede Order machst du einmal im Monat einen Sparplan und dann fließt so viel Geld weg. Mhm. Das ist bei den Sparplänen nicht ganz so schlimm, aber da wird auch noch was einem abgezwackt. Und da geht's los. Und da zu sagen, naja, okay, wenn wir das jetzt mal neu und effizient und schlank aufbauen, dann kannst du da vielleicht den Preis von 10 auf ein Euro senken, wie es ein Trade Republic gemacht hat. So, und das haben die jetzt gebaut und das ist super, aber damit ist ja nicht der ganze Markt abgedeckt. Jetzt gibt es ja noch alle anderen, die sich da auch hinbewegen müssen und denen wollen wir helfen. Und dafür haben wir die Strukturen entwickelt und es gibt, glaube ich, noch ganz, ganz viele weitere Zielgruppen, die einfach heute nicht bedient werden. In Deutschland investieren 15% der Menschen in den Kapitalmarkt roundabout. Das heißt, 85% tun es nicht. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es eigentlich für 100% applicable ist.
Wahrscheinlich. Mein zweijähriger Sohn, obwohl er nie 100% fällt, macht das nicht.
Die Erwerbstätigen, ja, vielleicht ist das nochmal die Spezifizierung. Ja, ja. Aber selbst für deinen zweijährigen Sohn, da solltest du dir eher überlegen, was zu tun. So, schau, der hat jetzt, hast du jetzt noch Zeit, bis er flügger wird, im besten Fall.
So ein bisschen mache ich das schon.
Und das ist natürlich fantastisch, weil du halt A, diesen langen Zeithorizont hast und B, quasi genau davon profitieren kannst. Und wer weiß, was der für Träume haben wird, die du dann gerne unterstützen willst. Und ich glaube, da fängt schon an. Von daher, der wird es nicht selber machen, aber da können dann quasi Familie oder Verwandte mit loslegen. Und dementsprechend quasi ist das, musst du mir noch jemanden zeigen, für den es nicht mehr so geläufig geht.
Selbst wenn ich einen zeige, fällt dir schon noch eine gute Erklärung ein, warum das eine Ausnahme ist oder warum das eigentlich nicht gilt. Also man merkt schon, du stehst sehr stark dahinter. Ich glaube, du hast mir vorhin auch gesagt, irgendwie du darfst jeden Tag Unternehmer sein und du machst einfach, was dir Spaß macht und so weiter. Und das kommt, glaube ich, auch bisher ganz gut rüber. Trotzdem gibt es ja immer Leute, die müssen einem dann helfen auf dem Weg. Und das sind vielleicht Leute, die haben andere Ansichten zum Thema Risiko oder die haben andere Vorstellungen, wem sie gerne Geld geben. Ich glaube, ihr habt 15 Millionen Euro Wagniskapital aufgenommen. Da warst du 22, 21. Mhm. Ja. Alleiniger Geschäftsführer wahrscheinlich. Was sind die größten Hürden gewesen auf deinem Weg zu, ich hole mir Leute, die mir echtes Geld geben für meine Fantasie vom, also ja, positive Fantasie vom tollen Produkt?
Ja, gute Frage. Ich glaube, Menschen zu finden, die da quasi ein Buy-in zu abgeben, das ist kein triviales Problem. Und wir haben das damals mit einem strukturierten Prozess gelöst, indem wir dann das Glück hatten, Menschen kennenzulernen, die da ähnlichen Blick drauf hatten wie wir. Und quasi, du hast gesagt, Wagniskapital, deren Geschäftsmodell das dann eben dann auch ist, solche Ideen zu fanden. Weil ich glaube, es ziemlich klar ist, wenn man mir zuhört, dass es eher wieder sehr groß wird oder nicht wird. Da gibt es nicht viel dazwischen.
Hättest du ein Problem, wenn in 3 Monaten alles Geld weg ist und es nichts geworden ist? Also sozusagen, gibt es dir einen Druck, dass du für so viele Millionen Euro verantwortlich bist?
Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so wäre. Also auf jeden Fall ist das, also es ist weniger das Geld, sondern vielmehr die Verantwortung und die Verbindlichkeit gegenüber unseren Partnern, gegenüber allen Menschen, die da auf der Reise unterstützt haben. Und vor allem unser Team, die arbeiten so hart, die sind so fleißig und das quasi, ich möchte einfach von Herzen quasi, dass wir das gemeinsam schaffen, auch weil es einfach so eine relevante Mission ist, die gelöst werden muss. Und ich weiß, dass es passieren wird. Und wenn wir es nicht sind, dann wird jemand anderes machen. Aber ich glaube, wenn man da so einen kleinen Lemon-Flavor mit reinbringt, dann schadet das nicht. Von daher, ich spüre schon eine große Verantwortung. Und mittlerweile, glaube ich, auch zu, und das ist auch gut so, weil die sorgt dafür, dass man dann in richtigen Momenten auch quasi on point ist. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch klar, wir haben hier noch viel vor und quasi jetzt deswegen irgendwie sich davon lähmen zu lassen, das hilft auch nicht. Und deswegen bin ich dankbar, dass da viele Menschen um mich herum habe, die A, mich irgendwie auf dem Boden halten und dafür sorgen quasi, dass wir uns da weiter darauf fokussieren, aber die B, dann auch nicht aufhören, mit uns zu träumen, okay, was geht denn dann auch drüber hinaus? Weil wir sind schon weit gekommen, aber es fühlt sich immer noch wie Tag 1 an, um hier den Jeff Bezos-Spruch zu zitieren.
Du hast gesagt, euer Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren.
Ja.
Du bist 23, das heißt, ziehst den Schnitt leider ganz schön nach unten. Hast so einen ehemaligen Bankenchef von N26, den Markus Gunther, mit dabei. Ja. Wenn ich ihn jetzt fragen würde, was war der Grund, warum du gesagt hast, ich möchte mit Max arbeiten, was würde der antworten?
Ich glaube, der würde sagen, große Leidenschaft, eine klare Vision und ein Führungsstil, der reflektiert ist, insofern als dass ich weiß, dass ich Limitierungen habe. Eine Limitierung ist sicherlich meine fehlende Erfahrung und dass ich deswegen ganz bewusst gesagt habe, ich möchte Führungskräfte in unsere Mannschaft dazu holen und ihnen die Möglichkeit und den Gestaltungsraum geben, sich hier mit einzubringen. Und wir arbeiten jetzt knapp 1,5 Jahre zusammen, ist passiert. Und so gestaltet er quasi mein Denken mit, so gestaltet er das Unternehmen mit und nicht nur er, sondern auch alle anderen Menschen bei uns. Und das ist mir extrem wichtig und das ist, glaube ich, für viele ein Grund. Sicherlich gibt es dann auch so ein paar Soft-Faktoren wie die Tatsache, dass man bei uns jetzt nicht jeden Tag einen Anzug tragen muss. Darf man, wenn es einem gefällt. Und dass wir natürlich noch ein paar andere Freiheiten haben in der Zusammenarbeit. und all dem quasi Leuten, die dann noch so da sind. Aber ich glaube, das sind viele Hygiene oder viele Hygienefaktoren ist übertrieben, aber viele Boxen, die wahrscheinlich auch ein anderes Startup tickt. Und ich glaube, da sind dann eher die ersten Punkte, die für mich oder uns spezifisch stehen.
Hat sich deine Hiring-Strategie seit dem Start geändert? Also hast du erstmal gesagt, die ersten 10 Leute sind ungefähr irgendwie my age, my speed, my thinking? Weil ich habe ja schon gehört, dass du sagst, du gehst bewusst dahin, wo du sagst, hier habe ich vielleicht weiße Flecken auf meiner.
Ich glaube, wenn ich zurückschaue auf die Anfangszeit von Lemon Markets ganz spezifisch, wir haben unser erstes Team aufgebaut, quasi 2021, da habe ich mir noch nicht so viel zugetraut. Und das hat mich zurückgehalten in gewisser Weise, weil ich mir gedacht habe, naja, Mist, wenn ich jetzt hier jemanden von McKinsey hire, die haben ja wahrscheinlich schon so viel gesehen und dann soll ich die führen. Wie mache ich das denn überhaupt? Ich bin hier irgendwie ein hergelaufener 20-jähriger Studienabbrecher. Woher weiß ich denn das? Wie das geht? Und da spricht natürlich so ein bisschen das Imposter-Syndrom aus mir. Ich glaube, wenn du unsere frühen Teammitglieder fragst, das war gar nicht ganz so schlimm. Aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass wir am Anfang da nicht so selbstbewusst und nicht so quasi sicher und klar reingegangen sind. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mir dieses Selbstvertrauen erarbeitet habe und dann dahin gekommen bin. Und ich glaube, so der Flip, so der Switch war, als Flo in unser Team gekommen ist. Flo war vorher bei Kana in einer wichtigen Position im Produktbereich unterwegs und da habe ich extrem viel dran gelernt. Mhm. Quasi so das Erste war, der war nach einer Woche immer noch da, was mir gezeigt hat, okay, wir machen hier ein paar Sachen richtig. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch quasi angefangen, so ein bisschen, quasi im Nachhinein kann ich das jetzt besser einordnen, quasi, er hat nach oben gemanagt und hat mir geholfen zu verstehen, was ich tun muss. Und dann hat er uns, nach 3-4 Wochen hat er uns so einen Termin eingestellt, 101, dass wir mal 30 Minuten irgendwie strukturiert über die Themen durchsprechen. Heute mache ich das mit jedem und wenn du jetzt in unser Team kommen würdest, würde ich dir das proaktiv quasi anbieten und sagen, hey, so würde ich gerne, dass wir unsere Zusammenarbeit strukturieren. Und das sind alles quasi Schritte auf der Lernreise gewesen, wo ich extrem dankbar bin, dass Leute gesagt haben, hey, so hätte ich das gerne. So habe ich mir dieses Basis-Toolkit einer Führungskraft angeeignet, aber es gibt immer noch viele Areas, in denen ich mich gerne auch noch weiterentwickeln möchte und wo ich die kommenden Jahre für nutzen werde, ich glaube, Leben ist Lernen und das wird auch hoffentlich für mich nie aufhören.
Begegnet dir Altersdiskriminierung?
Ja, seltener. Ja. Also es wird weniger.
Vielleicht weniger im Team, wenn Leute mit dir arbeiten.
Im Team sowieso nicht. Also ganz ehrlich, wir haben auch Leute gesprochen, wo ich dann einfach gemerkt habe, hey, das matcht dir nicht so richtig. Hm. Das ist dann mehr so ein kulturelles Thema, also im Sinne von, wie möchte ich ein Unternehmen aufbauen, wie denken Sie darüber nach? Aber ja, es gibt sicherlich Leute, die dahingehend quasi Vorbehalte haben. Das ist dann aber auch natürlich so eine gewisse adverse Selektion, weil ich damit ja jetzt nicht hinterm Berg halte oder es ist auch, glaube ich, auch nicht schwer, das zu erkennen ist. So sortiert sich das dann schon selber.
Ist das bei Partnern eine Herausforderung, wo du merkst, leider muss ich lieber irgendwie Vertriebsthemen dahin schicken, als selber hinzugehen, weil die schon sagen.
Ja, weil das kann ich natürlich, das müsste man die mal fragen. Was ich für mich sagen kann, ist, am Ende versuche ich jedem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und über unser Wissen, über unsere Leidenschaft und über die Klarheit oder über das quasi, was wir gebaut haben, das für uns sprechen zu lassen. Und ich glaube, da sieht man mittlerweile schon einen guten Track Record, der da einfach für uns spricht und für die Art und Weise, wie wir Dinge machen und wie quasi am Ende wir auch die Philosophie, die ich ins Unternehmen reinbringe, quasi umsetzen, die uns erfolgreich macht und die sicherlich eine Komponente davon ist. Aber es gibt immer wieder Momente, wo einem das dann schon entgegenschlägt. Das ist was für mich jetzt insofern keine Rolle spielt und bisher auch sich auch noch nicht schädlich ausgewirkt hat, muss man ehrlich sein.
Du hast vorhin schon die Sparkasse einmal mit ihren vielen einzelnen Banken und Banklizenzen angesprochen. Ist vielleicht auch die alte Finanzbranche, ist ein sehr langsamer Markt. Durch die vielen Risiken und Verantwortungen gibt es viele Regularien, viele Vorgaben, Behörden und so weiter. Das ist ja schon ein Markt, der nicht so attraktiv für viele ist, darin zu gründen. Hast du so eine Art, musst du aufpassen, dass ihr eure Arbeit nicht an diese komplizierten, langsamen Prozesse anpasst und selbst immer langsamer werdet? Oder sagst du, nee, davon sind wir losgelöst oder so passe ich darüber auf, dass wir nicht auch zu einem langsamen alten Finanzunternehmen werden?
Ich glaube, es ist viel ein Mindset-Thema und es ist viel ein Thema, wie man damit umgeht. Und ich glaube, der erste Punkt, den wir auch für uns realisiert haben und wo ich auch ganz klar bin, ist, wenn man sich fragt, warum es das alles gibt, dann gibt es das aus einem guten Grund und zwar, um Verbraucher und Verbraucherinnen zu schützen. Und das ist ja erstmal was Positives. Woher kommt das? Naja, wenn ich jetzt eine Bank aufmachen würde und es gäbe keine Regeln und du würdest mir deine Einlagen bringen, dann wäre das quasi, wenn wir so ein bisschen quasi spieltheoretisch angehen, das Beste, ich sag dir, hey, 10% Zins drauf, aber eigentlich laufe ich damit weg. Mhm. Dann kommst du am nächsten Tag wieder, da ist niemand, das Geld ist weg. Das ist natürlich Mist. Und das ist aber leider schon ein paar Mal passiert in der Vergangenheit und daraufhin hat sich dann Regulatorik entwickelt. Und immer wenn solche Momente oder so ähnliche Momente entstehen, dann quasi kommt die Regulatorik und zieht auf einmal die Daumenschrauben enger an, was bisher dazu geführt hat, dass Kunden mehr und besser geschützt werden. Mhm. Trifft jede dieser Regularien immer ins Schwarze und wird es danach wirklich immer besser? Das kann man vielleicht, also das kann
man diskutieren. Hast du ein Beispiel für besonders schlechte und unsinnige Regularien, die ihr aber bedienen müsst oder die über den Weg gelaufen sind? Wo du sagst, das ist ja noch aus der Postzeit von 1780.
Na gut, ich glaube, also gibt ja gerade eine Debatte, vielleicht um ein sehr quasi prägnantes Beispiel zu nehmen, was für uns alle gilt. Quasi die Tatsache, dass man Arbeitsverträge bis vor kurzem wieder handschriftlich unterschreiben muss. Und jetzt darf man es wieder digital bald, aber das ist so ein Beispiel, quasi gibt natürlich das gleiche Äquivalent auf Seiten quasi der spezifischeren quasi Wertpapier und Banken quasi Regeln, die dann für uns gelten im Zuge des WPIG. Da gibt es schon einige Themen, wo wir uns manchmal fragen, okay, könnte man das nicht anders oder besser lösen oder digitaler lösen? Da ist es natürlich auch am Ende die Edge, die wir mit reinbringen, weil wir eben sagen, okay, wir können hier auf der grünen Wiese diese Prozesse neu denken. Wie setzt man denen auf? Und das ist natürlich, wo wir sagen, okay, es steht nirgendwo im Gesetz, dass du da irgendwo Papier im Prozess involviert haben musst. Kannst du also auch voll digital machen. Und das ist natürlich genau, wie wir rangegangen sind und was sicherlich auch, vor allem wenn du uns vielleicht mit ein paar...
Hast du denn die Gesetze selber durchgelesen oder habt ihr da Berater, die sich daran auskennen?
Also, Gesetze selber durchgelesen?
Ja.
Ja, ich habe mich da quasi reingelesen und reingearbeitet und mir ein Verständnis angeeignet. Kann ich jetzt jede quasi Novelle zitieren? Nein. Mittlerweile haben wir da natürlich ein Team. Wir haben jede dieser sogenannten Key Functions, die du brauchst, um so ein Institut zu führen, bei uns besetzt. Das heißt, wenn ich heute eine Frage habe oder auch quasi wenn aus dem Vertrieb ein Thema kommt, dann schnappe ich mir einen von unseren Experten und wir setzen uns gemeinsam hin und arbeiten das aus. Das ist natürlich gut und wichtig, weil wir natürlich so viel schneller zum Ziel kommen. Aber ja, so haben wir erstmal angefangen und uns quasi da vorgearbeitet. Wir sind sicherlich auch noch nicht am Ende der Reise, weil es da noch viel mehr zu tun gibt. Aber das war wichtig und am Anfang haben wir uns natürlich Unterstützung geholt und da muss ich auch einfach nochmal sagen, wir hatten sehr viel Glück, dass viele Menschen am Anfang unserer Reise vor allem uns einfach supportet haben und Sachen erklärt haben und erklärt haben, wie Sachen funktionieren und so konnten wir uns dann quasi daran orientieren und manche Sachen haben wir akzeptiert, wie sie sind, andere haben gesagt, das wird so nicht sein und das müssen wir anders denken und machen das ist sicherlich dann auch wie, ja, die quasi Produkt- und Plattformvision am Ende zusammengekommen sind.
Du hast Lemon Markets, glaube ich, mit einem Gründer zusammengegründet. Das genau. Hat dann aber nicht lange gehalten.
Genau, es hat leider nicht funktioniert in der Zusammenarbeit, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, das ist ein Thema, wie ich es damals erfahren habe. Ist nicht schön. Ich glaube, du wirst es auch kennen, das ist am Ende eine quasi zwischenmenschliche Beziehung, in der extrem viel dranhängt. Nicht nur emotional, sondern du hast ja auch vertraglich quasi geteilte Verantwortung. Wenn es dann knirscht und nicht so ist, wie sich beide Seiten vorstellen, dann ist das ein belastendes Thema. Vor allem, wenn du dich umguckst und irgendwie, du siehst dann nur die Heldengeschichte und dann hier und da ist immer perfekt gelaufen und dann hat's, hatte ich schon das Gefühl, oh Mist, das ist jetzt irgendwie nicht super. Hm. Das ist nicht das, was wir uns fürs erste Jahr quasi erträumt haben. Dann aber sehr schnell angefangen, da mit unseren Angels, also anderen Unternehmern, die in uns investiert haben, darüber zu sprechen und gelernt, oh, das war eigentlich bei allen von denen so, in ganz unterschiedlichen Konstellationen, Gründen, Ausprägungen und ein Thema, was eigentlich gar nicht so stigmatisiert sein sollte, wie es ist. Das heißt, wir hatten oder das Glück, dass wir dann gemeinsam eine Lösung finden konnten, in der das Unternehmen fortbestehen konnte, weil wir beide ein großes Alignment hatten, wie wichtig die Mission ist und dass wir da gerne quasi in der Form weiter dran arbeiten wollen und konnten uns dann so auseinander dividieren. Das hat dann quasi dazu geführt, dass ich von dem Punkt an Markets alleine weitergeführt habe. Zu dem Zeitpunkt waren wir aber auch schon Team. Ich hatte quasi andere Leute, die mich in wichtigen Positionen unterstützt haben und genau die Philosophie haben wir von da an auch weiterverfolgt. Aber das war natürlich ein sehr energieraubendes, kraftraubendes Thema, wo gut und gerne auch mal Firmen dran zerbrechen können.
Total.
Und wir hatten echt Glück, dass wir da super viel Support erfahren haben aus unserem Umfeld.
Du hast eben schon erwähnt, du konntest dich an Angel-Investoren wenden. Du hast unter anderem auch einen Angel-Investor von Stripe an Bord. Stripe ist, glaube ich, eines der wertvollsten Startups der Welt.
Mhm.
Was war die letzte Frage, die du diese Person gestellt hast? Oder wie häufig tauscht ihr euch aus?
Gute Frage. Also vielleicht, um da so ein bisschen größeren Bogen zu schlagen. wir haben eine ganze Reihe an Unternehmern und Operatoren drin und ganz verschiedene Profile. Warum? Weil natürlich auch ganz verschiedene Fragestellungen kommen. Und wir haben von Leuten, die irgendwie in regulatorischen Positionen bei Finanzinstituten waren, bis hin zu anderen Gründern und Geschäftsführern. Und wenn du mich fragst, was war die letzte Person, mit der ich mich ausgetauscht habe, gestern Abend habe ich mit einem unserer Angel gesprochen, dem Tom, das ist auch ein fantastischer Unternehmer von Car & Sale. Und ich hatte ein paar quasi Fragen, die wir im Sparring durchgegangen sind und wo ich einfach nochmal seine Sicht drauf hören wollte. Und das ist extrem wichtig, vor allem für mich, der viele Situationen dann zum ersten Mal erlebt, da ein Gefühl zu bekommen von, okay, ist das der richtige Instinkt? Wie würdest du darüber nachgehen? Nachdenken, was sind die verschiedenen Möglichkeiten? Und meistens kommt man dann raus und denkt sich, okay, das gibt jetzt nochmal drei andere Wege, wie man es lösen kann. Mega. Und deswegen ist das für mich ein sehr aktives Instrument, wo ich immer suche, immer ja, zu gucken, okay, was ist denn die nächste Stufe? So die Organisation von Tom, das sind, glaube ich, mehr als 200 Leute mittlerweile. Das heißt natürlich, dass ich da auch so ein bisschen reinziehen kann, okay, wie hat er sich dann als CEO weiterentwickelt? Wie führt er sein Team heute? Und natürlich, egal welche Firma du runst, gibt ja ein paar Themen, die sehr ähnlich sind. Wie planst du? Wie stellst du Leute ein? Und da quasi den Erfahrungsaustausch gehen zu können, sowohl mit Peers als auch mit Leuten, die da schon weiter sind, ist, finde ich, extrem wertschöpfend. Und ich glaube, da muss man auch einfach ganz klar herausheben, so eine der Dinge, die das Ökosystem ausmacht, dass jeder da wirklich sehr bereitwillig einfach sein Wissen teilt und damit nicht hinterm Berg hält, weil wir alle irgendwie auf einer hohen Ebene die gleiche Mission haben, mehr fantastische Unternehmen aus Europa aufbauen. Und deswegen, ich glaube, dieses ganze gut, Venture Capital, nicht Venture Capital, mal dahingestellt, es ist egal, was du machst, es ist total wichtig und respektabel. Und man kann mindestens genauso viel von einem Bootstrap-Unternehmer lernen. Von daher freue ich mich, dass wir da auch dann diverse Perspektiven dabei haben in unserem Cap Table und wir sie durch ihr Investment dann auch incentivieren konnten, quasi jetzt hier spezifisch zu unterstützen. Und hoffentlich, wenn es gut läuft, haben dann auch alle was davon.
Wie kommunizierst du gerne? Über WhatsApp, Sprachnachrichten, telefonierst du gern?
Ich bin großer Fan von Dingen verschriftlichen, vor allem, weil ich glaube, dass das so eine Klarheit quasi aus deinem Denken quasi rauszieht. Und das heißt, wenn es wichtig ist, dann bekommst du eine Schriftform von mir, auch zum Beispiel für unsere Sessions mit unseren Investoren. Aber mittlerweile merke ich auch, okay, diese Art von asynchroner Kommunikation ist ein Zeitinvestment. Das heißt, da muss man überlegen, quasi, welche Momente macht man es und wann nicht. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir viel quasi Zeit im Büro verbringen und ich dann quasi die Leute schnappen kann oder mal kurz sprechen kann und wir können uns dann allein, weil das manchmal einfach schneller geht. Aber ja, das ist so die Mischung, die sich mittlerweile etabliert und die wir auch versuchen in der Firma durchzusetzen. Und da muss man einen guten Mix finden, was dann für welches Thema das beste Medium ist.
Wenn man jetzt sagt, du hast eben schon darauf hingewiesen, Vorteile von Erfahrung können irgendwie hilfreich sein. Dann gibt es noch Experten-Know-how vielleicht oder Netzwerk oder kenne ich einen, kannst du mal den anrufen oder die anrufen. Und dann gibt es noch das Thema Umsetzung, dass du sagst, oh, ich kümmere mich drum, ich melde mich mit Vollzug. Was davon hilft dir am meisten? Jemand, der Erfahrung teilt, jemand, der ein tolles Netzwerk hat oder jemand, der sagt, Max, mach deins, ich diesen Baustein löse ich für dich und gebe ihn dir fertig zurück.
Meinst du, worauf bezogen meinst du, im Team?
Gute Frage, ja, ich meinte jetzt eher von den Investoren, Angels, also wo du sagst, ich habe hier irgendwie meine Soldatinnen und Soldaten, aber was ich außerhalb über mein Netzwerk oder über meine Angels mache, was ist dir da besonders hilfreich?
Ja, ich glaube, man muss eine realistische Erwartungshaltung haben. Das sind ja auch alles sehr beschäftigte Menschen und dementsprechend bin ich dann dankbar, wenn wir die Zeit finden und sie eben durch Netzwerk oder durch Erfahrungsaustausch quasi unterstützen können. Es gibt ein paar, die total committed sind, die dann auch mal mit anpacken. Aber ich glaube, das ist keine gesunde Erwartungshaltung, die wir haben sollten, zumindest wenn man das nicht vorher so abgesprochen hat, weil die in den meisten Fällen ja auch eigene Unternehmen und eigene Prioritäten haben. Von daher sind die beiden Punkte, Netzwerk und Erfahrungsaustausch, schon die wichtigsten.
Du hast eben erwähnt, euch vereint oft die höhere Mission, hervorragende Startups aus Europa zu gründen. Was siehst du so international in Europa an interessanten Produkten, die komplementär neben euch wachsen können, ohne zu große Wettbewerber zu werden, wo du sagst, auch ein super Thema, glaubst du ganz stark dran, das ist eine tolle Idee.
Also gibt's ganz, ganz viel. Ich bin sehr Fintech-fokussiert und der Fokus, den ich darauf habe, führt sicherlich dazu, dass ich vielleicht nicht jeden Hidden Champion
kriege. Kann aus deiner Sicht sein.
Ich glaube, so die letzten Zeit, ich bin ein großer Fan von Mistral geworden, was die da aus Paris aufbauen in der AI, ist schon einfach cool zu sehen, dass du da super Forscher hast, die von da aus das bauen. Hat, glaube ich, auch nochmal ein bisschen geholfen, hier Europa wieder auf die Karte zu setzen, auch für so ein mega relevantes Thema. Und sonst gibt es viele kleine und große Themen. Also ein Kumpel von mir, Niklas Bortnelli auf, der irgendwie digitalisiert, wie Arztpraxen ihre Abrechnung machen. Ein Problem, wo ich als Kunde selber schon da saß und mir gedacht habe, na gut, jetzt muss ich hier schon wieder diesen Anamnesebogen händisch ausfüllen, meine Handschrift kann keiner lesen, dann fragen die mich wieder, nervig, warum geht das nicht digital? Quasi da gibt es eine ganze Reihe Unternehmen, Schlotte, eine andere gute Freundin von mir, Unternehmerin, die Unternehmen dabei helfen, ihre Produkte nicht nur zu kaufen, sondern zu vermieten. Ich glaube, also da gibt es jetzt ganz, ganz viel. Ich habe eher das schlechte Gewissen, dass ich jetzt hier gleich jemanden auslasse. Von daher habe ich da schon das Glück.
Wir können einfach sagen, du hast mehr genannt, aber wir haben die rausgeschnitten aus Platzgründen. Ah,
fantastisch.
Ja, okay. Sehr gut. Gibt es irgendwelche Themen in der Startup-Welt, über die man gar nicht so gerne spricht, wo du sagst, so, ach witzig, komisch, wird doch allen besser gehen, wenn man offen anspricht, XYZ?
Das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema, ja. Womit ich mich in quasi gefährliche Fahrwasser begebe. Ja. Was ich sagen möchte, ist am Ende, ich glaube, das ist wichtig und das ist was ich gelernt habe von Simon, unser Investor von Creandum, dem ich extrem eng zusammenarbeite, dem ich viel zu verdanken habe. Und der hat mir zwei Sachen gesagt: gute Leute und harte Arbeit.
Wenig Abkürzung.
Also die guten Leute, das ist ein Punkt, wo man, glaube ich, ein Bullshit-Radar entwickeln muss. Mhm. Und es gibt viele Menschen in der Startup-Szene, die auch schon lange dabei sind. Und insbesondere, wenn man da neu reinkommt, dann weißt du nicht so richtig, na, wer hat welche Historie, wer hat was schon mal gemacht. Und ich für mich kann sagen, quasi, mir ist sehr wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eine hohe Integrität haben, die klar kommunizieren und die gerade raus sind. Und leider hört man immer wieder von Geschichten, wo Vereinbarungen nicht eingehalten wurden und wo Themen nicht so zusammengekommen sind oder wo auch einfach Verhalten quasi passiert ist, wo ich sagen würde, okay, das möchte ich nicht haben. Und eine Art und Weise, wie wir das sicherstellen, egal ob das jetzt in Richtung Investoren ist oder auch in Richtung potenzieller Mitarbeiter ist, indem wir Referenzgespräche führen. Ich glaube, das kann ich jedem Gründerinnen und Gründer oder generell eigentlich jedem ans Herz legen, das zu machen, sicherzustellen quasi, dass das passt. Dann findet man dann leider doch manchmal quasi über Themen heraus, die nicht so sind, wie man sich vorgestellt hat. Kann ich nur für mich sagen, okay, da möchte ich dann aber auch sagen, okay, dann ist es eben so, dann werden wir nicht darüber arbeiten, weil es gibt eine rote Linie und die rote Linie möchte ich nicht überschreiten, egal wie wichtig und groß die Mission ist. Da ist quasi das Rückgrat. Da kann ich bisher sagen für mich, dass ich das versucht habe so zu machen und ich werde es auch weiterhin versuchen. Ich bin sicherlich nicht perfekt, aber das ist mein Anspruch, quasi da mir treu zu bleiben, weil ich glaube, es ist unabhängig von, ne, jeder will gewinnen und jeder will was Großes aufbauen, auch einen gemeinsamen Nenner geben muss, auf den man kommt und mit dem man operiert. Aber das ist sicherlich, gibt es auch Leute mit einer anderen Philosophie.
Wenn ich dich nachts aufwache und du sagst, oh Mann, ich habe gerade davon geträumt, dass die App uns eingebaut hat und das war immer schon mein Traum, was wäre so ein Beispiel, wo man so, wenn es alles richtig gut läuft, dann in 5 Jahren ist das so ein Beispiel, die auf Lemon Markets läuft.
Ja, ich glaube, was für uns ein total großer Meilenstein wäre und fast schon wie ein Ritterschlag ist, wenn eine von denen quasi Finanzapps, Banken, PMF, quasi Broker, die man kennt in Deutschland, die bekannt sind in Europa, quasi wenn die uns nutzt und quasi mit ihren bestehenden Volumen zu uns kommt oder quasi mit uns ein neues Produkt launcht, das wäre natürlich eine Riesenvalidierung für uns. Da gibt es quasi einige Namen, quasi die ich im Kopf habe und wo ich mich sehr freuen würde. Mit manchen sprechen wir auch schon, was mega, mega cool ist. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren ja, so eine richtige Leuchtturmpartnerschaft abschließen, wo man dann sagen kann, okay, ja krass, verstehe ich, dass das hier Sinn ergibt und groß wird.
Du hast eben das Thema, nicht Moral, sondern wie hast du es eben genannt? Integres Auftreten, ja, oder integre Zusammenarbeit angesprochen. Jetzt habe ich sozusagen nochmal einen Test an deine Integrität. Ich verspreche dir, dass dein Exit-Firmenwert sich verdoppelt, sozusagen doppelt so viel, wie du jemals selbst erreichen kannst. Du musst aber ab morgen alle Mitarbeitenden rausschmeißen und ein komplett neues Team führen. Aber dafür garantiert doppelter Exit-Erfolg für dich, als ihr jemals mit dem jetzigen Team erreichen könntet. Wie ist deine Antwort?
Ja, ist natürlich jetzt hier quasi on the spot. Gibt es nur eine richtige Antwort, und zwar, das würde ich nicht machen wollen. Ja. Weil wir den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, viel zu verdanken haben. Ja. Ich würde sagen, 99,99% aller Menschen, die diese Frage gestellt bekommen haben, würden sie in der Situation so beantworten. Ja. Deswegen will ich mir jetzt hier gar nicht zu viel quasi rausnehmen damit. Aber am Ende also das Ziel ist ja nicht der Exit, sondern das Ziel ist, dass wir hier ein echtes Problem lösen und damit wirklich einen Wert stiften. Und wenn du mich fragen würdest, was mein Traumszenario ist, ich habe noch viel Zeit vor mir. Am liebsten würde ich den Rest meines Lebens quasi in irgendeiner Kapazität dabei verbringen, Level Markets dabei zu unterstützen, diese Mission zu folgen und am liebsten dann sehen, wie quasi die Firma auf eigenen Beinen steht und unabhängig weiterläuft. Das ist der Ritterschlag oder das ist so. Also das ist ja Champions League gewinnen im Unternehmertum. Quasi wenn du hier ein IPO machst, nicht mal als IPO, sondern als Direct Listing, weil dann brauchst du nämlich nicht mehr das Geld, was du da aufnehmen musst. Das ist ja schon so, wow, okay. Und das ist aber wer spielt da irgendwie, das sind vielleicht 10, 15, 20 Firmen, keine Ahnung, ein Spotify in Europa, ein Coinbase in den USA, ein Airbnb. Und ganz klar, ne, mein Anspruchsdenken ist, dass wir hier so eine Art von Firma aufbauen. Ich versuche quasi jeden Tag mein Bestes dafür zu geben. Und ich würde mir wünschen, wenn viel mehr Unternehmer in Europa die gleiche Ambition haben, wenn sie denn so ein großes Problem tackeln. Nicht, dass das die einzige Richtung ist, aber das ist, wo ich sagen würde, okay, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich glaube aber, und das ist wichtig, vor allem auch, wenn man dem Brian Chesky, den Airbnb-Gründer, zuhört, das macht einen auch nicht rundum glücklich. Und ich glaube, da muss man dann schon auch aufpassen, dass man sich selber quasi auf der Reise nicht verliert.
Ich finde, das ist ja dafür, dass ich dir so den Stock in die Speichen gesteckt habe, jetzt zusammen mit so einer Frage, ist das eine perfekte Antwort, hast du sehr gut gemacht. Was war deine letzte schwere Entscheidung?
Meine letzte schwere Entscheidung? Ich glaube, in letzter Zeit sind viele Dinge, die quasi einfach so viel hart dran gearbeitet haben, die dann so gekommen sind. Wenn du mich nach richtig harter Entscheidung fragst, ich glaube, die Dinge, die mir selber mal schwerfallen, sind Themen, wenn es darum geht, quasi um Menschen und wie es quasi mit denen läuft. Da mussten wir letztes Jahr eine Person aus unserem Team rausnehmen. Und das ist mir schwer gefallen, weil ich sehr invested war, weil ich wollte, dass die Person erfolgreich bei uns wird. Und das hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das war die Entscheidung, die mir in den letzten 12 Monaten auf der Ebene mit am schwersten gefallen ist. Ansonsten merke ich einfach, und das ist so die Routine, in der ich mittlerweile drin bin, triffst so viele sehr kleine Entscheidungen am Tag und die sind alle in sich wichtig. Und da versuche ich irgendwie mehr als 50% richtig zu treffen oder beziehungsweise überhaupt gar nicht so viele selber zu treffen, sondern zu gucken, dass das Team und die Leute treffen. Aber wenn ich so von der Größenordnung an richtig große, schwere Entscheidung, dann ist es sicherlich das.
Du hattest eben schon gesagt, dein Leben ist noch wahrscheinlich sehr lang und du hast noch irgendwie viele Möglichkeiten vor dir, falls man dir verbietet, ab morgen irgendwie gründen zu dürfen und Unternehmen zu führen. Was wäre your next best job?
Das wäre schon sehr gemein.
Hast du irgendwelche Hobbys? Kochst du gern?
Kochen. Ich bin leidenschaftlicher Koch, aber noch sehr am Anfang meiner Reise. Ja. Meine Freunde machen sich drüber lustig. Wir haben damals, als wir in dem ersten Coworking-Space saßen, ganz an den Anfangstagen von Lemon Markets, haben wir immer Nudeln mit TK-Gemüse, also Tiefkühlgemüse gemacht. Das ist so quasi, wo meine Kochskills noch festhängen. Um auf deine Frage zu antworten, ich würde mich als Autor probieren. Ich habe eine große Leidenschaft fürs Lesen. Mein Vater ist Bibliothekar. Ich hatte das Glück, quasi immer sehr viel Zugang zu Büchern zu haben.
Irgendeine spezielle Branche, nicht ein Thema?
Ja, also ich lese extrem gerne Fantasy, Science Fiction, aber auch so quasi.
Letztes Buch, das du gelesen hast? Ja, hast du letztes
Buch gerade lese ich Trost der Schönheit. Das ist aber ein bisschen anderes Genre. Ich habe viel quasi Biografien gelesen. Mein Plan war immer, weil ich für mich reflektiert habe, dass ich vielleicht nicht der beste Autor bin, selber eine gute Geschichte haben und die dann quasi verschriftlichen können. Das war mein Plan. Deswegen quasi hoffe ich darauf, dass das mit dem Unternehmertum ganz gut läuft und dass ich dann selber vielleicht mal dazu was schreiben kann. Und dass ich da so ein bisschen quasi die gute Geschichte mit dem quasi meinen Autorenqualitäten dann ausgleichen kann.
Das heißt, Leute, die zuhören, die noch nie ein Multimillionenunternehmen aufgebaut haben, aber jetzt schon Autoren sind, haben sozusagen das erreicht, wo du mal hin möchtest.
Nehme ich so mit. Ich glaube, das ist sicherlich eine Sache, die ich gerne mal ausprobieren würde. Ja. Und ich habe auch schon ein, zwei Mal quasi so ein bisschen längere Essays und Artikel geschrieben. Ich habe mir auch lange schwer getan, selber quasi mit meiner Meinung nach vorne zu treten oder Dinge zu publishen. Und ich weiß gar nicht so richtig warum. Ich glaube, da muss ich mir wahrscheinlich sehr tief quasi irgendwie Psychologen reinbohren. Aber diese ganze Social Media Sache ist mir noch nie so leicht bekommen. Auf der anderen Seite, und das merke ich aber auch selber, guck dir LinkedIn an. Das ist so ein Riesen-Asset für uns als Team und da könnte ich viel, viel mehr rausholen. Ja. Und das Team würde auch gerne, dass ich da mehr raushole, vor allem unsere Kolleginnen im Talent, die zu Recht sagen, hey Max, mach da doch mal was. Und es ist schwer für mich irgendwie in Worte zu fassen, aber ich habe mich da nie so richtig wohl mitgefühlt. so langsam fange ich an und irgendwie jetzt viele coole Sachen zu kommunizieren und ich weiß quasi, ich schulde denen auch noch einen Post und ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das irgendwie gut loslegen kann, weil ich Lust habe, das auch für mich auszubilden und für mich zu entdecken und ich hoffe, dass ich da mit dem, was ich erlebt habe, vielleicht anderen Unternehmern helfen kann und von daher ist das so eine Sache, die ich mir auf meinen 2024 Bingo geschrieben habe, dass ich da mal mit anfange, dass ich damit mal loslege und einen guten Weg finde, wie ich das so mit meiner Markets-Leidenschaft und Fokus verknüpfen kann, weil meine größte Angst ist, dass ich mich dann davon irgendwie, dass mich das in andere Themen reinzieht, quasi die aber nicht Teil dessen sind, was wir als Unternehmen aufzubauen haben, weil es immer noch sehr früh ist und immer noch sehr viel getan werden muss und ich noch nicht das Gefühl habe, dass ich mich da auf andere Dinge konzentrieren sollte.
Du triffst den ganz, ganz alten Max, der schon 45, Max Lind mit 45 und darfst ihm eine Frage stellen.
Hat's geklappt. Ich glaube, das wäre die Frage. Ja, ja, also es ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Glaube ich, noch ein paar Detailfragen zu ein paar Entscheidungen, die wir getroffen haben. Aber wenn es eine Sache gibt, die mich umtreibt, dann wahrscheinlich das, ja.
Was ist die größte Stärke, die du bei anderen bewunderst? Also
Stärke, die ich bei anderen bewundere? Manche Menschen haben einfach sind extrem gut drin. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort dafür Empathie ist, aber zu verstehen, was andere Menschen von ihnen brauchen und ihnen das zu geben. Und ich glaube, insbesondere als Führungskraft ist das was, wo ich noch auf der Lernreise bin, zu verstehen, okay, was braucht denn jetzt die Person quasi von mir in dieser Konstellation, die wir gemeinsam haben und wie kann ich sie dann auch weiterentwickeln mit den Tools, die mir zur Verfügung stehen. Und das ist was ich an anderen Führungskräften sehr bewundere und wo es heute bei uns im Team gibt, quasi wo ich da ab und zu mal hinschaue, wie machen die das denn und versuche mir da ein bisschen was abzukupfern.
Also du hast ja vorhin gesagt, Talent wünscht sich, dass du mehr auf LinkedIn machst. Ich würde sagen, ich würde Talent einfach empfehlen, diesen Podcast heute wahnsinnig mit viel Budget zu bewerben, damit viele Leute den hören, weil ich finde, du kommst unfassbar angenehm, unfassbar sympathisch, unfassbar ehrlich rüber. Für mich wirklich ein herausragendes Gespräch. Also hast du ganz, ganz toll gemacht. Und gibt's da irgendwie Mast und Schotbruch? Gibt's aus deiner Finanzbranche irgendwie so einen, ich wünsche euch einen guten Bullenrun oder sowas? Also
Gute Frage. Ich glaube, so mein Lieblingsspruch ist quasi Time in the Market beats Timing the Market.
Ja.
Das heißt, das wäre wahrscheinlich, womit ich mich hier zitieren lassen würde.
Okay, dann sozusagen das wünsche ich dir. Ganz, ganz viel Erfolg, hast du toll gemacht. War super interessant. Und ich glaube, den Hörerinnen und Hörern hat es auch sehr gefallen. Insofern schön, dass du da warst und ganz, ganz viel Erfolg deinem Team, dir und euren Investoren.
Vielen, vielen Dank für das ehrliche Feedback. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Das ist schön. An so einer Folge wie heute sind wahnsinnig viele Menschen beteiligt. Manche koordinieren das Projekt. Manche bereiten die Folge vor und nach, manche kümmern sich technisch um die Aufnahme und Schnitt. Und ganz, ganz viele Folgen habe ich zusammen mit Henrike, Michelle und Jan aufgenommen. Und wie das Leben so spielt, alles hat mal Ende und es kommen jetzt neue Kolleginnen und Kollegen hinzu. Und darauf freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit. Aber heute einmal ganz, ganz kurz, ganz lieben Dank, liebe Henrike, liebe Michelle, lieber Jan für die schöne Zusammenarbeit. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat gut funktioniert. Tausend Dank. Das war unsere Folge. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Montag. Ich hoffe, ihr schaltet alle wieder mit ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Max
und von Christoph. Tschüss.
Ciao, ciao.